Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich finde trotzdem, da war eine Mannschaft auf dem Platz, die hat sehr viel Herz gezeigt, sehr viel Wille, Mut, das Ding zu drehen, ist angerannt ohne Ende. Deswegen, und das muss auch einfließen in die Leistungsfrage oder Performancefrage. Da waren wir schon sehr weit oben, ja, dass wir nicht technisch immer die richtige Entscheidung getroffen haben oder nicht immer die richtige Entscheidung getroffen haben im letzten Drittel. Da muss ich Ihnen natürlich recht geben, dass wir ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit haben vermissen lassen, die Coolness im letzten Drittel, ganz klar. Aber es gehört auch was dazu, erstmal diese Anzahl von Situationen im letzten Drittel zu generieren. Und das müssen wir auch positiv bewerten. Ja, dann müssen wir die Dinge jetzt mitnehmen, die anderen Dinge versuchen zu verbessern. Das wird jetzt schon am Sonntag sein, es wird schnell gehen, dass wir versuchen, mit einem guten Gefühl und mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause zu kommen.
Das waren die Worte des VfB-Trainers Sebastian Hoeneß nach dem 0:2 des VfB Stuttgart beim FC Basel. Das werden wir gleich in aller Ausführlichkeit besprechen und möchten allerdings an der Stelle vorab einen schönen Gruß an euch und an alle unsere Hörerinnen und Hörer rauslassen. Wir haben gesehen, dass es ein paar Kommentare gab hinsichtlich der Tonqualität unserer letzten Folge vor dem Basel-Spiel. Da möchten wir uns natürlich an der Stelle dafür entschuldigen. Wir müssen an der Stelle sagen, die Kollegen haben echt alles gegeben und rausgehauen und ich glaube, inhaltlich war das auch richtig top. Wir haben das zum ersten Mal versucht, so einen Livestream dann auch in die Podcatcher rauszuhauen. Da ist uns dann auch klar, dass die Qualität nicht so war, wie ihr sie vielleicht sonst vom Podcast gewohnt seid. Dieses Mal in alter Konstellation, zumindest technisch, inhaltlich, das werden wir gleich sehen, aber an der Stelle einfach nochmal ein dickes Sorry von uns an euch. Wir geloben Besserung und hoffen, das beim nächsten Mal besser zu machen. Jetzt aber der Blick auf das Spiel beim FC Basel und da spreche ich mit meinen beiden Reporterkollegen, die mit mir hier im wunderschönen Hotel in Inslingen nahe der Schweizer Grenze sind. Das ist zum einen der David Scheu. David, grüß dich.
Hallo Christian, grüß dich.
Und Heiko Hinrichsen auch mit dabei in Zimmer 21, glaube ich, richtig?
Zimmer 23. Grüezi miteinander, sage ich noch.
So ist es. Quasi mein Zimmernachbar, den Herrn Scheu, hat in das Nebengebäude verschlagen, aber die Verbindung steht soweit und ihr klingt auch gut. Das freut mich wirklich sehr. Wir haben vorher Sebastian Hoeneß ein bisschen ausführlicher gehört, direkt nach dem Intro. Einfach weil das, finde ich, so eine Aussage war, die zum einen das Spiel ganz gut skizziert, zum anderen aber auch schon den Blick ein bisschen nach vorne wirft. Wir wollen das alles mit euch hier machen, also gleich über diese Partie sprechen. Haben einen kleinen NLZ-Part, der ist diese Woche ein bisschen kürzer geraten und blicken dann eben voraus. Denn es geht ja weiter, immer weiter auf das Spiel am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim. Vielleicht ihr beiden, lasst uns mal direkt ins Spiel gehen. Es gab durchaus einige Parallelen zum Spiel in Köln, finde ich. Die eine Parallele ist, dass man halt direkt mit der ersten Chance des Gegners sozusagen das Gegentor hinnehmen musste. In Köln war es die vierte Minute und jetzt in Basel war es die dritte Minute. Ich hab so das Gefühl, der VfB hat wirklich da so ein bisschen Startschwierigkeiten. Ist nicht so ganz drin gewesen. Jetzt ist es in Köln halt gut gegangen, in Basel nicht. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja, würde ich ähnlich sehen. Es ist natürlich, wenn du ein Auswärtsspiel hast, vor einer aufgeheizten Kulisse, ist es maximal schlecht, früh in Rückstand zu gehen und die Kulisse dann halt reinzuholen. Das ist in Köln passiert, dann war die Kulisse da und es ist in Basel passiert. Ich würde trotzdem ein bisschen unterscheiden. Ich finde, in Köln war die Anfangsphase oder auch die erste halbe Stunde insgesamt nicht gut. In Basel waren sie eigentlich drin im Spiel und der Rückstand hat aus einem individuellen Patzer und Aussetzer resultiert. Das würde ich ein bisschen unterscheiden, aber der Effekt ist der gleiche gewesen. Du gehst halt mit einer Hypothek ins Spiel.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben wollen. Ein Unterschied gab es ein bisschen auch in der Art. Also was aus meiner Sicht ein bisschen ein Kardinalfehler war in der Partie gestern, war, dass es viele kleinere Unzulänglichkeiten gab von verschiedenen Spielern. Viele Spieler sind jetzt nicht zur Höchstform aufgelaufen und das in Summe hat sich dann zu einem relativ großen Problem summiert. Und dann gab es natürlich genauso wie in Köln auch hier eine Parallele in Elfmeter und diesmal mit natürlich unterschiedlichem Ausgang beim selben Schützen. Ja. Und das hat natürlich dann auch, sage ich mal, die Waage nicht in Richtung VfB auspendeln lassen.
Wie der Heiko vorwegnimmt, was ich ansprechen wollte, weil du hast völlig recht, in Köln war es ja genauso. Früh 0-1 hinten und dann nach einer guten halben Stunde gab es einen Elfer. Und wir wissen, dass ihr beide wart ja auch in Köln beim Spiel am Sonntag. In Köln war das dann so ein bisschen der Moment, der das Spiel zumindest, sage ich mal, in Richtung VfB hat kippen lassen, leicht. In der zweiten Hälfte war das dann ein offenes Ding, aber das Ergebnis war zumindest offen und der VfB war da. Und trotzdem würde ich wir haben gestern ja, können wir unseren Hörern verraten, haben wenig geschlafen und haben, nachdem wir aus dem St. Jakob Park rausgegangen sind, nach Mitternacht, so ein bisschen versucht, auch noch Vergleiche zu ziehen. Und meine These, die klingt jetzt vielleicht skurril wenn man es zum ersten Mal hört. Aber was den Gesamteindruck des Spiels angeht, bin ich sogar so weit zu sagen, der VfB hat in Basel besser agiert über die gesamte Spielzeit als in Köln. Ich fand das tatsächlich offensiv stärker. Die Chancen gab's ja. Das ist ja nicht so, dass der VfB keine Gelegenheiten hatte. In Köln war er halt kaltschnäuzig, hat das Ergebnis mitgenommen. Und so ist Fußball manchmal. In Köln nimmst du aus einem unentschieden Spiel, was auch Sebastian Hoeneß gesagt hat, dann 3 Punkte mit. In Basel liegst du halt auch früh hinten. Schaffst es einfach nicht, dieses Ding zu machen und dich auch vom Ergebnis her ins Spiel reinzufuchsen. Lieferst eigentlich zumindest offensiv eine ansprechende Leistung, stehst aber am Ende mit leeren Händen da. Also wie gesagt, David hebt schon den Finger. Meine These ist, vielleicht auch ein bisschen provokant an der Stelle, unabhängig vom Ergebnis fand ich die Leistung in Basel sogar besser als in Köln, aber das Ergebnis passt halt nicht so.
Absolut, wenn du die Zahlen anguckst, sie hatten am Ende unterm Strich 29 Schüsse aufs Tor. Die sind natürlich nicht alle gleich gefährlich, das ist klar, aber das ist schon eine brutale Zahl. Das ist alle 3-4 Minuten ein Torabschluss. 65% Ballbesitz, auch Expected Goals war 2,5, gut, lag natürlich auch am Elfmeter, aber das sind eigentlich Zahlen, mit denen kannst du ein Spiel gewinnen. Trotzdem würde ich sagen, es gibt natürlich für die Niederlage Gründe, die individuellen Patzer haben wir angesprochen und dann ist es vorne einfach auch eine Frage der Effizienz und der Präzision im letzten Drittel. Ich finde, sie hätten sogar noch ein paar mehr Torchancen, große Torchancen sich rausspielen können, wenn es da ein bisschen zielstrebiger und mit der besseren Entscheidungsfindung vorne Richtung Tor gegangen wäre.
Und Heiko, du hast ja gesagt, und auch da würde ich dir zustimmen, es war schon okay aus deiner Sicht, aber irgendwas fehlte immer. Ne? Irgendwie war immer was, dass es gerade so nicht gereicht hat.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also Fußball ist ja, das kann man messen in statistischen Werten, wie es der David getan hat und was auch völlig richtig ist. Und wenn man danach geht, dann hätte das Ergebnis natürlich nicht 0-2 heißen dürfen. Aber irgendwie gibt's da auch so eine gefühlige Sache im Fußball, ja. Und ich war, wie gesagt, wie mit David in beiden Spielen und in Köln habe ich immer zum David gesagt, das Ding geht's, das packen wir noch. Da war er eher ein bisschen defensiver eingestellt und also gestern hatte ich da möglicherweise als eine der wenigen, ich hatte da relativ schnell relativ wenig Hoffnung, ja. Ich habe dann auch Hoeneß ein bisschen, sage ich mal, fordernde Frage gestellt, dass doch sehr, sehr viele Spieler jetzt nicht ganz so super agiert hätten und er hat die Frage ernst genommen, aber am Ende hatte ich das Gefühl, er hatte dann doch eine entscheidend andere Meinung. Also von einem kollektiven Leistungsloch, das ich da bei einigen Spielern entdeckt habe, hat er zumindest wohl nichts gesehen. Aber ich bleib dabei, zu viele Spieler zu schlecht. Ich möchte hier niemanden irgendwie an den Pranger stellen, aber nehmen wir mal, ich zähle nur ein paar auf, Hendricks unter Form, Asignon unter Form, Cema unter Form, Demirovic unter Form und das sind jetzt nur die Spitzen der Bewegung, sage ich jetzt mal, ja.
Ja. Völlig richtig so. Das ist, finde ich, spannend, wie differenziert man auch so ein Spiel sehen kann. Ne? So, das eine der Gesamteindruck, das andere, wenn man sich dann die Leistung einzelner auch anschaut. Und irgendwie sind das wie viele Puzzleteile, die dann halt zusammenführen und halt immer doch einen Grund liefern, warum es dann halt am Ende nicht gelaufen ist. Du hast gerade Sebastian Hoeneß schon angesprochen, Heiko. Wir haben den Trainer nochmal ganz kurz in der Sendung, denn wir wollen ihn auch nochmal das Spiel in seiner Gänze analysieren lassen. Bitteschön.
Ein bitterer Abend geht zu Ende aus unserer Sicht. Ich denke, dass wir denkbar ungünstig in das Spiel kommen mit einem kapitalen Fehlpass, der am Ende zum 0-1 führt und für uns dann auch eine Hypothek darstellt. Allgemein war das Spiel in der ersten Halbzeit, ich würde sagen, offen, mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz nach dem Tor, glaube ich, war noch eine Situation und dann haben wir das Spiel nach und nach auf unsere Seite gebracht, hatten, glaube ich, auch genug Situationen, um eventuell selber den Ausgleich zu erzielen. Die größte war sicher der Elfmeter. Hatten aber auch noch einen Kopfball, glaube ich, von Medo, an den ich mich hier erinnern kann. Hatten eine Situation, die knapp abseits ist. Haben die Kaltschnäuzigkeit vermissen lassen im letzten Drittel. Haben dann kurz vor der Halbzeit noch Glück, dass es nicht 2-0 steht. Da gab es nochmal eine Doppelchance der Basler, ja, so dass es dann mit 0-1 in die Halbzeitpause gegangen ist. Ja, zweite Halbzeit ist schwer zu beschreiben. Ich denke, dass das Spiel komplett auf unserer Seite lag, dass wir ein Powerplay aufgezogen haben, in der Lage waren, die Basler nach hinten zu drängen, sehr viele Strafraumsituationen zu kreieren, sehr viele Chancen auch kreiert haben, sehr große Chancen. Das Einzige, was wir nicht hinbekommen haben, war diesen Ball über die Linie zu drücken, was einfach dann natürlich in so einer Phase auch wichtig gewesen wäre, um diesen Turnaround zu schaffen. Ist uns nicht gelungen. Vielmehr ist es dann leider den Baslern gelungen gegen Ende des Spiels. Ich weiß nicht, welche Minute es war. Ich glaube, 83. Minute machen sie dann das 2-0 aus, sagen wir mal, sehr wenig Aktionen, die sie in der zweiten Halbzeit in unserem Drittel oder im eigenen Drittel von uns hatten. Vorausgehend wieder von einem leider ein Fehler von uns und einer sehr guten Einzelaktion auch von Shaqiri. Wir müssen den Baslern heute gratulieren. Ich glaube, wir haben heute allgemein zwei Mannschaften gesehen, die sehr leidenschaftlich gespielt haben, alles versucht haben, was sie konnten. Aus unserer Sicht ist es unnötig, ist es bitter. Ich glaube, es wäre rein, was die Chancen angeht, schon mehr möglich gewesen. Und deswegen ärgern wir uns für heute Abend. Ich denke trotzdem, dass wir auch ein paar Sachen mitnehmen können, die wir in den nächsten Spielen gebrauchen können, die wir auch in den letzten Spielen gezeigt haben, insbesondere nach vorne, sind wir schon in der Lage, Wucht zu erzeugen. Und das nehmen wir mit. Was wir brauchen, ist mehr Effektivität und Kaltschnäuzigkeit.
Soweit Sebastian Hoeneß nach dem Spiel. Ja, also man hört ja auch bei ihm, Heiko, du warst in der Pressekonferenz, schon die Frustration raus, ne, darüber, dass es einfach, ne, vielleicht auch so ein bisschen, man hatte gerade diesen kompletten Ergebnisflow, ja, die Leistungen waren vielleicht nicht immer ideal, aber die Ergebnisse waren super, die englische Woche mit Celta Vigo, Köln, davor noch St. Pauli, holst du 3 Siege in Folge, nimmst den Schwung mit und ich glaube, den Trainer hat es richtig gefuchst, dass zumindest dieser Ergebnisschwung gestoppt wurde in Basel.
Ja, das ist vor allen Dingen das gewesen, er hätte natürlich diese 3 Punkte wahnsinnig gerne mitgenommen, ja, optimaler Traumstart wäre das gewesen. Kommen wir nachher noch zu Ludovic Magnin. Da wollte ich dann auch noch kurz was erzählen, weil da bei den Trainern, da waren ja doch 2 unterschiedliche Charakterköpfe am Werke, da bei der Pressekonferenz.
Mach das doch direkt, weil ich glaube, Ludovic Magnin, wie soll man sagen, hatte eine Erscheinung auf der Pressekonferenz nach dem Spiel? Oder?
Also ich kenne Ludovic Magnin, ich bin ja schon ein paar Tage dabei, noch 2007 aus der Meisterelf, da war er linker Verteidiger, wie wir alle wissen, und hat da so ein bisschen Jobsharing mit Arthur Bocca, wer wird ihn nicht kennen, betrieben, der kleine Mann von der Elfenbeinküste. Auf jeden Fall Ludovic Magnin, inzwischen ein gestandener Trainer in der Schweiz, also wirklich eine arrivierte Kraft, ja. Und der hat sich also diebisch gefreut, seine 2 zentralen Sätze, die ich mir noch gemerkt habe, war, als er gefragt wurde, ob also Spiele oder Siege gegen den VfB etwas Besonderes sind. Dann hat er schelmisch gegrinst und gesagt, soll ich lügen? Natürlich ist es so. Und dann hat er sich noch zu einem biblischen Vergleich hinreißen lassen, indem er sagte, einer der Hauptfaktoren für den Sieg des FC Basel sei, dass man ja Jesus im Tor gehabt hätte. Also auf Schweizerdeutsch war das Jesus im Goal gehabt. Ja, und damit meinte er natürlich Marvin Hitz. Ja, jetzt habe ich genug geredet, den Rest lasse ich euch dann mal analysieren.
David, ich habe dir auf der Pressetribüne nach dem verschossenen Elfmeter von Demirovic gesagt, ich glaube, die machen heute keins mehr. Also das Gefühl hatte ich wirklich, ich tut mir leid, dass ich dann hinten raus recht hatte. So die Spielszenen gaben natürlich schon irgendwie Anlass zur Hoffnung, dass mal irgendwie doch noch einer über die Linie kullert, aber man muss dann an der Stelle, glaube ich, wirklich auch mal sagen, wenn so ein Torwart wie Marvin Hitz wie gestern Abend so einen Sahnetag erwischt und dann irgendwie dann doch unüberwindbar scheint, dann muss man das halt wahrscheinlich auch mal anerkennen an so einem Abend.
Ja, es ist ein Mix gewesen. Sie haben ihn teilweise auch warm geschossen, würde ich sagen.
Wie so ein Handballtorwart, ne?
Ja. Ja, hat aber auch einen guten Tag gehabt, muss man schon sagen. Und entscheidend halt der Elfmeter. Ich glaube, wenn der reingeht, ist er dann noch viel Spielzeit, dann kann es auch wirklich kippen. Und je länger das dann halt 0-1 steht, desto schwieriger wird's.
Wollen wir ganz kurz noch über den Elfmeter sprechen, weil auch das, Heiko, war ja ein Thema bei der Pressekonferenz, auch eine Frage, die du Sebastian Hoeneß gestellt hast. Also, im Fußball werden Elfmeter verwandelt, im Fußball werden Elfmeter verschossen. In Köln hat Demirovic getroffen, in Basel hat er verschossen. So weit, so gut, das ist okay. Ich würde auch nie nie ein Spieler jetzt dafür in Pranger stellen, wenn er mal einen Elfmeter schießt. Ganz im Gegenteil. Aber zwei Aspekte. Der eine ist, die Elfmeterstatistik des VfB in der jüngeren Vergangenheit ist wirklich nicht gut. Also da war jetzt dann tatsächlich dieses Spiel in Köln eigentlich eher die Ausnahme als die Regel, als der Ball reinging. Und Punkt zwei, Heiko, ich glaube, da müssen wir auch noch mal ganz kurz sprechen, die zwei Minuten zwischen Elfmeterpfiff und Ausführung, das war ein bisschen skurril, finde ich, im Stadion.
Ja, und da waren Hoeneß und ich dann wiederum einer Meinung, dass das eine sehr skurrile Szene war. Der Schiedsrichter lässt also alle sozusagen schon Aufstellung beziehen. Keiner darf mehr den Strafraum betreten. Und Demirovic stand da, ich habe auf die Stadionuhr geguckt, geschlagene zwei Minuten, wirklich schon einschussbereit sozusagen in Hab-Acht-Stellung auf dem Platz. Und da war auch Hoeneß der Meinung, da muss er ein bisschen Spannung rausnehmen, wenn das so lange dauert, und einfach sich nochmal neu sammeln, weggehen. Manier wiederum hatte da seine ganz eigene Theorie und meinte, ja, mit seinem Hitz im Tor, man hätte den Demirovic ja auch wirklich akribisch ausgespäht. Also da sage ich, naja, viel Spähen braucht man da nicht. Da guckt man sich eben den Elfmeter in Köln an und er hat genau in dieselbe Ecke geschossen. Also naja, dass man da großes Scouting braucht, weiß ich nicht. Aber Demirovic, ja, da hätte er vielleicht nochmal ein bisschen wieder sich sammeln sollen in der ganzen Sache.
David, wie siehst du's? Nach St. Pauli hieß es, der VfB hat ein Elfmeterproblem. Nach Köln hieß es, guck, der VfB hat doch kein Elfmeterproblem. Hat er jetzt nach Basel doch wieder ein Elfmeterproblem?
Ja, also so wirklich weg war es ja nie. Ich glaube, du kannst nach einem verwandelten Elfmeter nicht sagen, das Problem ist jetzt endgültig gelöst. Die Situation hatte jetzt schon so eine spezielle Geschichte. Also der Marvin Hitz ist hinterher auch in der Mixed gewesen und hat dann gesagt, wenn das so lange dauert, ein, zwei Minuten, dann ist es immer ein Vorteil für den Torhüter, weil beim Schützen das Kopfkino losgeht und so weiter. Und jetzt kann man das natürlich von zwei Seiten sehen. Das eine ist, die Überprüfung hat schon lange gedauert und Schiedsrichter hätte vielleicht nicht alle hinstellen sollen. Das zweite ist aber auch, Demirovic ist viel zu lange da gestanden. Da hätte er meiner Meinung nach einfach einen Schritt zurückgehen sollen oder 10, 20 Meter sich nochmal sammeln, einen freien Kopf kriegen und dann kommt ja irgendwann vom Schiedsrichter Signal, Situation ist gecheckt, gibt Elfmeter, dann gehst du zum Punkt, sammelst dich nochmal 5 Sekunden und hast dann einen Fokus. Aber die 2 Minuten, die waren nicht glücklich, einerseits vom Schiedsrichter, aber hätte Demirovic, glaube ich, auch dann vom Punkt weg sollen erstmal.
Jo, und dann stand es eben nicht 1-1, sondern blieb beim 0-1 und diesem Rückstand ist der VfB im gesamten zweiten Durchgang hinterhergelaufen, fing sich dann auch noch das 0-2, ich glaube sogar hinten raus ist das Tor statistisch Sherdan Shaqiri zugewiesen worden, weil offensichtlich der Kopfball erst hinter der Linie erfolgte, ist eigentlich aber auch aus VfB-Sicht egal. Aber
zu Shaqiri wollte ich noch schnell was sagen, ja, den hatte ich also beobachtet, der Mann wurde ja zu seiner Zeit beim FC Bayern der Kraftwürfel genannt, ja, der ist ja noch kräftiger geworden, also Wahnsinn, ein bulliger Kerl, ich habe geguckt, er ist erst in Anführungsstrichen 33 Jahre. Ich habe ihn beobachtet hin und wieder, der tankte sich da über den Rasen, ja, Wahnsinn, aber der hat einfach ein Auge und das tut den Baslern natürlich gut und der hat einfach, wie sagt man so schön, sein Herz auf den Platz gelassen. Das hat mir bei manchen Spiel-VfB-Akteuren ein bisschen gefehlt.
Ja, bei Shaqiri, genau, er hat es halt geschafft, mit wenigen Kontakten zu spielen und hat Laufduelle vermieden, einfach klug gespielt und so halt die Sachen, die er kann, so wie er halt als Spieler ist, die hat er ideal auf den Platz gebracht.
Wenn wir dann, ich weiß nicht, gibt's in der zweiten Hälfte noch irgendwas, für mich war es, ich habe gerade versucht, irgendwie im Hinterkopf ein paar Szenen rauszupicken, klar gab's auch da vielleicht vor allem die Chance von Thiago Tomasch in der 80. nach diesem katastrophalen Fehlpass von eines Baslers. Ich glaube, spätestens da war irgendwie klar, nee, also wenn du jetzt selbst den nicht reinmachst und wenn Hit selbst den hält, dann soll es halt wohl einfach nicht sein. Wie habt ihr das dann hinten raus, die zweite Hälfte wahrgenommen? Irgendwie, das hing so, ne? Man hat sich das so angeschaut und irgendwie das Momentum wollte einfach nicht wechseln auf VfB-Seite.
Das sind die Dinge, die ich anfangs erwähnt hatte, wofür bei mir so dieses Gefühl haben aufkommen lassen, also früher schon, als in dieser Tomasch-Szene, dass das heute einfach irgendwie nichts wird, ja, und das gipfelte dann in so einer Sache. Spätestens dann hat es, glaube ich, der letzte Optimist aufgegeben, dass das also für den VfB keine Punkte gibt im Joggeli, aber ja, irgendwie hatte ich da schon früher das Gefühl, dass da wenig läuft.
Punkte gab es keine für den VfB im Joggeli, Fans waren aber viele da, David. Es werden wahrscheinlich dann doch hinten raus um die 10.000 gewesen sein, die Mannschaft, das muss man sagen, super unterstützt haben im Stadion. Zur Wahrheit gehört, dass es auch vor dem Spiel aufs dem Bereich der Gegengerade unschöne Szenen gab. Aber alles in allem war das von dem ganzen Gros, von der absoluten Mehrheit, von der überwiegenden Mehrheit der VfB-Fans, die da waren, echt ein toller Auftritt. Die haben ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht. Die haben sie hinten raus mit auch aufmunterndem Applaus verabschiedet in Richtung Heidenheim. Und David, da waren wir unterwegs tagsüber in der Stadt, die haben sich einen wunderbaren Sonnentag in Basel gemacht, auf dem Barfüßerplatz und dann auf dem Fellmarsch in Richtung Stadion. Das war schon beeindruckend.
Ja, das Wetter war ein Traum. Wir waren dann so um 14 Uhr, da war es noch relativ leer. Dann haben wir gedacht, komisch, kommt da noch was? Aber dann ist es wirklich relativ schnell gegangen. Also wirklich viele Tagesausflügler, die dann gekommen sind, und hat sich dann wirklich gefüllt. Und um 16 Uhr ist der Platz dann rappelvoll gewesen. Die aktive Fanszene, die Ultras, kamen dann so um 18 Uhr. Und dann 6:30, 7:15 ging es dann los, diese 3 Kilometer raus zum Stadion. Ich finde wirklich optisch sehr beeindruckender Fanmarsch.
Und auch da, ja, man ist dann sicher traurig, ob der Niederlage hinten raus, aber wenn man sich das einfach anschaut, ich glaube auch das hat Sebastian Hoeneß im Vorfeld der Partie gesagt, sowas sollte nie Normalität werden. Eine Teilnahme am Europapokal sollte nie Normalität werden. Die hast du dir halt durch den Pokalsieg erarbeitet und es werden noch viele weitere Auswärtsspiele folgen, auch Heimspiele. Das heißt, trotzdem ein Riesentag für die vielen Fans, die da waren. Ich habe wirklich so viele strahlende Gesichter gesehen im Laufe des Tages und du und ich, David, wir haben ja dann den Fanmarsch begleitet. Das war schon eine richtig coole Sache.
Darf ich noch was sagen?
Gerne, und gerne.
Zur wirklich aus meiner Sicht herausragenden Schweizer Gastfreundschaft. Ja, also das betraf jetzt uns als Journalisten in dem Mediencenter mit Nudeln und so weiter, aber darauf kommt es mir nicht an, sondern wir sind ja dann da mit dem Bus zunächst hingefahren zum Barfüßerplatz und da gab es ein paar Verkehrsprobleme und die Tram, also eine Tram ist eine Straßenbahn in der Schweiz, die fuhren nicht so wegen Baustellen, wie sie sollte, und also musste man einmal umsteigen auf dem Weg zum Barfüßerplatz. Und da gab es also dann wirklich innerhalb der Schweizer Mitfahrenden, die haben sich da quasi ein kleines Gremium aufgesetzt, um uns zu erklären, wie wir am allerbesten jetzt zu diesem Barfüßerplatz kommen. Ja, der Busfahrer, der ist, bevor die Fahrt losging, erstmal ausgestiegen und hat noch einen quasi persönlich begrüßt und gesagt, jawohl, Sie sind hier richtig, wenn Sie dahin wollen. Wenn man sich das auf deutsche Verhältnisse überträgt, also da fahren Sie lieber, geben Sie noch mal Gas, wenn Sie sehen, dass einer da noch verspätet zum Bus läuft. Also wirklich überragend. Und dann noch, jede Sonnenseite hat auch eine Kehrseite. Ich habe also Hunger gehabt kurz vor dem Spiel und habe mir eine Bratwurst gekauft. Sie war vom Holzkohlegrill, das muss man dazu sagen. Es war eine ganz leckere, aber dann doch nicht besondere weiße Bratwurst. 9 Franken hat sie gekostet.
Ja, ich kann es ja auch erzählen. Ne? Wir sind ja auch dann auf diesem Barfüßerplatz gewesen, um davon zu berichten, und wollten uns zwischenzeitlich vielleicht auch eine Cola Zero auf dem Gastro-Gelände dort holen. Ich sag's, wie es ist. Ich habe mich kurz hingesetzt, habe die Karte aufgemacht, die Preise gesehen und die Karte zugeklappt und mich für den Supermarkt entschieden. Aber das ist, glaube ich, nur der einzige Randaspekt, der sagt, komm, die Preise sind halt andere in der Schweiz, aber die Menschen, und ich glaube, das bleibt wirklich hängen, also nur freundlich, respektvoll. Auch da wahrscheinlich vielleicht mal die paar Basler Chaoten, die gemeint haben, im Stadion Ärger anzetteln zu müssen, ausgeklammert. Aber unabhängig davon war das echt ein toller Tag. Wetterchen ein Traum und einfach Gastfreundschaft, europäische Gastfreundschaft, so wie sie zu sein hat. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Fazit ziehen. David, vielleicht abschließend zum Basel-Block noch. Wann kommt dein erster Text? So viele Punkte braucht der VfB? Und also anders gefragt, wie ordnest du die Lage ein? Jetzt ein Sieg, eine Niederlage in der Ligaphase.
Ja, ist jetzt noch kein Beinbruch. Platz 24 reicht ja von 36 theoretisch, auch wenn das jetzt, finde ich, nicht der Anspruch vom VfB sein sollte. Die Sache ist halt die Top 8 kommen halt direkt ins Achtelfinale und dann würdest du dir 2 englische Wochen im Februar sparen, was körperlich gesehen sicher von Vorteil wäre. Es ist immer noch gut möglich, es sind da noch 6 Spiele und da ist auch die Fantasie drin, dass es für den VfB gut laufen kann. Das sieht man ja beim Spielplan. Aber sie müssen jetzt natürlich schauen, dass sie in den nächsten Spielen dann was draufpacken.
da ist viel Fantasie drin, das sagen sie immer an der Börse bei irgendwelchen Aktien, die am Ende dann nicht laufen. Ja. Nein, aber David, du hast ja recht, also ja. Das ist dann doch ein anderes Feld als in der Champions League.
Das muss man. Das stimmt und trotzdem muss man da, also ne, Freiburg hat Basel geschlagen, der VfB hat es jetzt nicht geschafft. Ne? Also Achtung, Bullshit-Bingo, Dinamo Zagreb hat in den ersten zwei Spieltagen Fenerbahce und Maccabi Tel Aviv geschlagen, das sind zwei Gegner des VfB. Da warte ich ehrlich gesagt, dass auch der VfB die Gegner schlägt. Fenerbahce auswärts vielleicht nochmal was anderes, Dinamo Zagreb hat sie zu Hause geschlagen, aber zumindest mal, ich habe mir vorgenommen, aus Basel und Istanbul sollten es eigentlich, hätte ich zwei Punkte genommen, jetzt würde ich gerne drei nehmen, wenn es irgend geht. Domenico Tedesco wird da übrigens wahrscheinlich dann doch Trainer bleiben bis zu dem Spiel. Der hat nämlich mit Fenerbahce gestern gegen Nizza gewonnen mit 2-1. Aber was die anderen Gegner angeht, ich glaube vor allem auch was die Heimspiele betrifft, da ist auf jeden Fall noch eine Option da, genug Punkte zu sammeln. Ich sehe es auch wie David. Ehrlich gesagt schiele ich so ein bisschen auf die Top 8, einfach um die eine Runde zu überspringen. Aber jetzt muss man dann wirklich nach der Niederlage Schritt für Schritt gehen und sagen, komm, guck erstmal, dass du die Punkte sammelst, die dich überhaupt mal in die Playoff-Runde schicken. Es sind noch 6 Spiele, viel tut sich da noch. Aber ja, ich habe immer so ein bisschen dieses Ding, wenn ich meine das jetzt, hoffentlich nimmt es mir mein Papa nicht übel, wenn eine durchschnittliche europäische Mannschaft wie Dinamo Zagreb in der Lage ist, nach 2 Spieltagen mit 6 Punkten dazustehen und 2 VfB-Gegner schlägt, dann kann auch der VfB da allemal punkten.
Und ja, du kennst es ja aus der Vorsaison, Champions League war ja gleich am Modus, so 10-11 Punkte wirst du brauchen, um sicher weiterzukommen und dann halt nochmal ein paar mehr, falls es in die Top 8 gehen soll.
Das ist dann etwas für nach der Länderspielpause, wenn es dann für den VfB Ende Oktober nach Istanbul geht. Für uns geht es jetzt nicht nach Istanbul, aber in eine kurze Pause und dann sind wir wieder für euch da. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Dass wir ein starkes Spiel gemacht haben, dass wir auch in der ersten Halbzeit zwei Großchancen hatten, den Kopfball von Max und Nathai, die Chance, die sie auf der Linie klären, die hatten aber auch zwei Großchancen, deswegen ist es, glaube ich, okay mit Halbzeit. Ich finde, dass wir in der zweiten Halbzeit dann im Laufe des Spiels richtig an uns gerissen haben, was bisher untypisch ist, was wir so in dem Saisonverlauf noch nicht hatten, dann auch mit sehr guten Einwechslungen brutal viel Druck aufgebaut haben und ja, den Siegtreffer konnten sie zweimal nur auf der Linie verhindern, plus zwei Großparaden-Torwart. Das spricht für uns und deswegen ja, war die Leistung stark. Das Ergebnis ärgert uns, dass zwei Punkte fehlen, aber mit der Leistung ist das ein großer Lichtblick, ein großer Fortschritt im Vergleich zu dem 0-5 in Cottbus, wo wir herkommen. Von dem her bin ich mehr zufrieden als enttäuscht.
Da sind wir zurück bei den NLZ-News und gehört haben wir den Trainer des VfB 2, Nico Willig, nach dem 0-0 des VfB 2 unter der Woche gegen den SVW in Wiesbaden. Das Spiel fand schon am Dienstag statt. Ja, man hörte so ein bisschen auch da gemischte Gefühle beim VfB-Trainer raus, denn am Freitag vergangene Woche gab es 0-5 bei Energie Cottbus. Jetzt also zumindest mal vom reinen Ergebnis her eine Steigerung, 0-0, einen Punkt geholt. Aber, David, das war ein Spiel, in dem dann hinten raus dann doch mehr drin war. Also man hat doch bei Nico Willig gemerkt, ja, die Freude darüber, die Erleichterung darüber, dass es doch besser geht als in Cottbus, aber schon vielleicht auch die Enttäuschung darüber, dass hinten raus der Lucky Punch nicht gesetzt wurde.
Ja, sind beide Seiten. Also klare Steigerung, auch was Torchancen, was Ballbesitz, was Spiel nach vorne angeht im Vergleich zu Cottbus. Insofern war es wirklich gut. Die Sache ist halt, am Schluss kannst du es wirklich gewinnen. Mo Sanko läuft in der letzten Szene unter anderem frei auf den Keeper zu. Da ist gerade, Nico Willig hat danach gesagt, so ein bisschen der Knoten drin bei ihm. Und wenn der platzt, dann kann es auch wieder schnell in die andere Richtung gehen. Also ich sehe dem eigentlich relativ positiv entgegen.
Ja, Mo Sanko, habe ich gelesen, ist der Spieler in der dritten Liga, der die meisten Großchancen hat liegen lassen, 10 Stück. Das ist auf der einen Seite nicht schön, auf der anderen Seite muss man rausschreien, dass diese Großchancen überhaupt gibt, ist ja ein Zeichen für den VfB. Und sie hatten ja diesen Flow mit dem Last-Minute-Sieg in Mannheim, dann hat man zu Hause gegen Viktoria Köln nachgelegt, dann gab es diesen Bauchplatscher bei Energie Cottbus im Stadion der Freundschaft und jetzt hast du zumindest mal Pünktchen geholt. Ich glaube auch, ja, wenn hinten raus das 1-0 fällt, dann holst du auch da nochmal einen Lucky Punch. Zur Wahrheit gehört aber auch hier, dass die Gäste aus Hessen in der ersten Hälfte 2-3 gute Gelegenheiten hatten, wo der VfB gerade noch auf der Linie klären konnte. Also du kannst da natürlich da auch in Rückstand geraten. Am Ende liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Es ist ein Punkt gewesen für den VfB 2, der jetzt 12 Punkte auf dem Konto hat, auch in der Tabelle der dritten Liga so ein bisschen im Mittelfeld sich befindet. Und auch das ist ja das, wo man sofort, glaube ich, sagen würde, wenn das hinten raus nach 38 Spieltagen in der dritten Liga Status quo ist, dann würde man das sofort nehmen. Weiter geht's für den VfB 2 am Sonntag 19.30 Uhr. Da gastiert die Mannschaft von Nico Willig bei der TSG Hoffenheim 2. Aufsteiger aus der Regionalliga Süd, ein paar Punkte mehr auf dem Konto als der VfB 2, gut reingekommen in die Saison. Das Duell der Zweitvertretungen beim, sag ich mal, fernsehmäßig attraktiven Spiel, zur attraktiven Spielzeit um 19.30 Uhr. Das sind dann auch wieder so Spiele, wo ich mich frage, also der VfB kickt in der Bundesliga am Sonntag um 15.30 Uhr zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim. Und wenn du selbst den ein paar VfB-Fans, die vielleicht Lust haben, zu sagen, komm, wir machen einen schönen Ausflug in den Kraichgau, dann zu sagen, wir terminieren das Spiel auf Sonntag 19.30 Uhr. Ich weiß nicht, Heiko, wie siehst du das? Ich bin da ein bisschen überfragt manchmal, was die Terminierung der dritten Liga angeht.
Ja, also man kann ja auch alles wirklich bis zum Exzess ausdehnen und also so kann man das auch mit dem Fußballwochenende machen, aber da bin ich völlig bei dir, also alles hat da irgendwie seine Grenzen.
Trotzdem werden wir das Spiel natürlich auch für euch begleiten, beobachten, könnt ihr dann bei uns nachlesen, wie sich die Mannschaft von Nico Willig am Sonntagabend im Dietmar-Hopp-Stadion geschlagen hat, wo die TSG Hoffenheim 2 ihre Heimspiele in der dritten Liga austrägt. Die VfB-Frauen, die hatten jetzt ein Päuschen in der vergangenen Woche, fand da kein Spiel in der zweiten Liga statt, aber man konnte Kraft tanken, unter anderem auch beim Vasenabend. Da gab es ganz tolle Bilder, da waren nämlich nicht nur die Profimannschaft dabei, sondern auch die VfB-Frauen haben am vergangenen Montag auf dem Cannstatter Vasen da den Abend mit den Fans verbracht. Die Frauen in der zweiten Liga machen weiter am Samstag 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt und da hofft das Team von Heiko Gerber auf jeden Fall weitere Punkte zu holen. Bisher sieht das ja in der zweiten Liga ganz ordentlich aus, das eine oder andere Unentschieden gab es, aber man ist noch ungeschlagen. Da glaube ich, damit kann man schon einiges erwarten auf dem Weg weiter in dieser Zweitligasaison.
Ja, sind gut angekommen. Du siehst halt im Vergleich zur letzten Saison diese klaren Ergebnisse, die gibt's jetzt nicht mehr. Ist einfach eine Liga höher, engeres, höheres Niveau, engeres Teilnehmerfeld. Aber sie sind dabei.
Und dabei ist auch der VfB Stuttgart am Sonntag um 15.30 Uhr, wenn es im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim geht. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. David, also ich mag das immer, wenn kurz nach so einem Spiel wie in Basel direkt kurz drauf wieder ein Spiel ist, auf das man sich fokussieren kann, dann hast du die Chance, gleich das Ganze, was am Donnerstagabend passiert ist, direkt wieder beiseite zu schieben und zu zeigen, dass du es besser kannst.
Ja, es ist ja jetzt auch ein relativ kurzer Block mit 4 Bundesligaspielen und 2 Euroleague-Spielen. Also da kann man sich, glaube ich, schon nochmal fokussieren und die Kräfte bündeln. Wird aber unangenehm. Das ist, glaube ich, wir kennen Heidenheim ja, das wird unangenehm.
Ja, ich wollte auch noch was sagen zu Kräftebündeln und so weiter. Möglicherweise, also es wurde ja viel nach der legendären Nichtverpflichtung des Herrn O darüber gesprochen, dass man eben ja nur einen Mittelstürmer hat und so weiter. Also das brauche ich jetzt nicht mehr ausdiskutieren in seiner Tiefe. Aber möglicherweise kommt jetzt dann doch kurzfristig, sage ich deswegen, weil Dennis Undaf ja möglicherweise nach der Länderspielpause, dann ist das Spiel beim VfL Wolfsburg, möglicherweise da wieder zur Verfügung steht. Also kurzfristig aber kommt möglicherweise ein Problem da zustande. Also Demirovic hat mir jetzt auch nicht den frischesten Eindruck gemacht. Er hat immer gespielt. Möglicherweise kommt da ein kleines Problem auf den VfB zu. Und dann wollte ich noch zu Heidenheim sagen, ja, also wir haben jetzt ein Auswärtsspiele gesehen, dass das bei Auswärtsspielen nicht immer läuft beim VfB. 4 Auswärtsspiele hatten wir in der noch jungen Saison. 3 davon wurden verloren. Jetzt kann man sagen, hurra, wir spielen ja wieder zu Hause. Aber gegen Heidenheim wurde auch noch kein Erstligaspiel zu Hause gewonnen. Dazu muss man sagen, es gab erst 4. Also zu Hause mal einen Unentschieden, eine Niederlage. Also, was ich damit sage, ich kann mich auch noch an eine bittere Niederlage in der zweiten Liga gegen Heidenheim zu Hause erinnern, als der tiefste Tiefpunkt sozusagen erreicht war. Also gewonnen ist das Ding noch nicht.
Nee, und zumal, David, wenn ich mich an das letzte Bundesliga-Heimspiel gegen Heidenheim erinnere, das war in der Schlussphase der vergangenen Saison. Auch da der VfB ein verhältnismäßig gutes Spiel gehabt, also die Chancen noch und nöcher rausgespielt, am Ende hinten raus aber 0-1 verloren durch einen Sonntagsschuss von Matthias Honsack. Die Heidenheimer sind unangenehm, sie sind vor allem auch gegen den VfB, habe ich den Eindruck, immer ganz, ganz besonders aufgepeitscht. Und sie haben am vergangenen Wochenende den ersten Sieg eingefahren in der Bundesliga gegen Augsburg zu Hause. Also die nehmen auch Schwung mit in Form von Punkten.
Ich habe tatsächlich eine Halbzeit mir angeschaut von dem Spiel, weil es mich interessiert hat. Augsburg ist ja auch unter Druck gestanden. Und da muss man sagen, der Sieg war verdient. Heidenheim war besser. Die hätten ja auch schon in Hamburg, also die Woche davor, was holen können. Wird sehr körperlich und du musst auf die Umschalter aufpassen. Da gab es einige Durchbrüche. Ich glaube, wenn du das in den Griff kriegst und deine gute Zielstrebigkeit nach vorne hinkriegst, dann ist der VfB natürlich der Favorit, aber du musst aufpassen.
Heiko, wie siehst du es? Ich meine, im Vorfeld der Saison, da hatten wir auch eine Podcast-Folge. Ich habe irgendwie so das Gefühl, auch wenn man sich so mit Fans unterhält, viele sehen Heidenheim nahezu sicher schon als Absteiger. Ich verfolge die schon lange und ich weiß auch noch, wie die aus der dritten Liga in die zweite gekommen sind, und die sind einfach hart im Nehmen, und ich glaube, die werden zumindest mal bis zum Schluss ihre Aktien im Spiel haben und sich nicht hängen lassen. Also ich glaube, dieser Sieg jetzt letzte Woche war wahnsinnig wichtig, aber irgendwie die Heidenheimer sind für mich so ein bisschen wie dieses gallische Dorf bei Asterix und Obelix, die kriegst du so leicht nicht klein.
Also genau das, was du gesagt hast, ja, die sind also extrem hart im Nehmen. Ich habe die vergangene Saison zweimal sehen dürfen, in der Conference League allerdings, nicht in der Bundesliga, einmal gegen den FC Chelsea und einmal gegen den FC Kopenhagen. Und da herrscht halt so eine Mentalität, hurra, das ganze Dorf ist da, so nach dem Motto geht das da einfach ab. Auch auswärts, das ist natürlich klar, dass die in den Heimspielen da noch ein bisschen mehr Rückhalt genießen. Aber die wurden in der vergangenen Saison dann, also da waren ja wie gesagt die Conference-Spiele und Frank Schmidt, der Trainer, wurde dann auch immer zur Bundesliga gefragt, und ich habe mir auch gedacht, naja, das wird ja nichts mehr mit denen, und am Ende ist es dann also, hat es noch geklappt, und über den Frank Schmidt können wir ja auch nochmal sprechen, das ist also auch eine herausragende Persönlichkeit, muss ich sagen.
Sprich doch mal über Frank Schmidt.
Ja, also wenn man so Pressekonferenzen immer macht, so ein Journalist wie wir, und da hat man es ja mit den unterschiedlichsten Typen zu tun. Ja, also der aggressivste, der mir jemals untergekommen ist, ist zum Beispiel Tim Walter. Da musste man also nach einer Frage fast den Sturzhelm anziehen, sage ich mal. Und mir ist noch nie irgendjemand in untergekommen, der so überlegt und so über der Sache steht wie dieser Frank Schmidt. Ja, also Wahnsinn. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Wenn du dich irgendwie in der Atmosphäre, in der Gesprächsatmosphäre bei jemandem so wohlfühlst, und das in diesem Bundesliga-Geschäft, das ja auch für Frank Schmidt natürlich ein Geschäft ist, wo es um Punkte und um Millionen, auch für Heidenheim um Millionen geht, ja, das ist schon also sehr bemerkenswert. Und deswegen wundert mich das nicht, dass der das irgendwie immer schafft, mit seinen 11 Heidenheimer Geißlein da in der Bundesliga zu bleiben.
Und ist mit unfassbarem Abstand natürlich der dienstälteste Trainer aller 18 Bundesligisten. Übrigens, wer folgt auf Platz 2 hinter Heidenheim? Wer weiß es?
Müsste Sebastian Hoeneß sein.
Ist Sebastian Hoeneß, tatsächlich. Es ist zwar ein Riesenabstand zugegeben, aber nach Frank Schmidt ist Sebastian Hoeneß der zweitälteste, dienstälteste Trainer in der Bundesliga. Alle anderen haben zwischenzeitlich ihren Trainer schon mal gewechselt.
Es wird ja noch zu Frank Schmidt eine Sache, es wird ja immer gesagt, der funktioniert nur in Heidenheim. Ja, bisher hat er halt nur in Heidenheim funktioniert, wie wir alle wissen. Aber ich wünsche den Heidenheimern ja, dass sie den noch lange haben. Ja, aber das ist eine der Sachen, die mich wirklich noch interessieren würde, ob der auch bei einem Hamburger SV oder weiß der Geier wo funktionieren würde. Ja. Ich glaub's.
Ich glaub's nicht. Aber wir werden es, glaube ich, wahrscheinlich nie erfahren, weil ich glaube, diese Situation wird nicht zustande kommen. Aber Hamburg SV ist trotzdem Stichwort, David, und auch Frank Schmidt in Verbindung mit dem Hamburg SV. Die haben vor 2 Wochen, haben sie in Hamburg verloren, und da wirkte Frank Schmidt zum ersten Mal so ein bisschen was wie ratlos. Ich glaube, unter anderem deswegen ist auch dieser Sieg gegen Augsburg so wichtig. Worauf ich hinaus will, ist, die ganze Geschichte von Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim ist ja eine absolute Aufstiegsgeschichte. Es ging nur nach oben, bergauf, bis nach Europa, Conference League, Heiko hat es angesprochen. Und dann ist man jetzt über die Relegation drin geblieben in der Bundesliga. Ich hatte bis zu diesem Augsburg-Spiel, also vor allem auch nach dem Hamburg-Spiel, das Gefühl, dass zum ersten Mal Frank Schmidt so ein bisschen ja nicht ratlos vielleicht war, aber zum ersten Mal richtig down nach dem Motto, das läuft gerade gar nicht gut. Wie siehst du ihn? Wie siehst du das in der Gesamtsituation für Heidenheim und gerade auch mit Blick auf das VfB-Spiel jetzt am Sonntag?
Frank Schmidt hat vor Augsburg gesagt, wir hatten noch nie so einen schlechten Saisonstart und das eindeutig ist die letzten Jahre nur bergauf gegangen für Heidenheim und jetzt haben sie eine Situation, mit der müssen sie erstmal umgehen und kommen jetzt natürlich mit dem Rückenwind, aber Augsburg war, kann man an Bedeutung nicht überschätzen, was dieser Sieg für Heidenheim bedeutet hat und jetzt kommen sie natürlich mit einem Stück weit Rückenwind nach Stuttgart, ja.
Und wir kommen mit Rückenwind zu einer ganz beliebten Kategorie.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Und zwar den Spielern, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Heiko, David, ich habe euch beiden eine kleine Hausaufgabe über Nacht mitgegeben. Sucht euch einen Heidenheimer Spieler raus, den ihr gerne ein bisschen beleuchten möchtet. Ihr dürft euch aussuchen. Wer möchte anfangen?
Ja, ich fange mal an. Also mein Spieler ist der Torhüter, der Dian Dramay. Den habe ich auch gesehen in dem Spiel vom Heidenheim gegen den FC Kopenhagen, allerdings auf der anderen Seite, da stand er nämlich in Kopenhagen im Tor. Der ist 24 Jahre alt, der Keeper, hat schon eine bewegte Transfervergangenheit, war in der Jugend in diversen Stuttgarter Vereinen, unter anderem beim VfB und bei den Kickers in der jüngsten Jugend und ging dann zu Heidenheim, ist also bei Heidenheim, kann man sagen, fußballerisch groß geworden und dann kamen verschiedene Stationen, unter anderem Eintracht Frankfurt, Ajax, Amsterdam, gehört jetzt Borussia Dortmund und ist für ein Jahr verliehen worden an Heidenheim, weil man ihn eben gut kennt. Und der Mann hat eben mit Kevin Müller den langjährigen Stammkeeper verdrängt. Das kann ich jetzt im Detail nicht beurteilen, ob der jetzt wirklich besser ist oder nicht. Was ich weiß, ist, dass ich ihn gesehen habe und dass er eine unheimliche Ruhe ausstrahlt, was für einen Torhüter schon mal ein großes Plus ist. Und in der Strafraumbeherrschung ist er auch gut. Ja. Deswegen Player to watch, der Mann ist also, wir hatten es früher von Aktien, das ist eine Aktie mit Zukunftsperspektive, würde ich sagen. Da ist viel Fantasie drin.
Wir sind sehr börsenlastig heute, habe ich ein bisschen irgendwie den Eindruck. bei der Torhüterposition beim 1. FC Heidenheim, da gab es vor der Saison, das habe ich zumindest aus dem Urlaub raus mitbekommen, so ein paar Misstöne, also gerade rund um Kevin Müller, der sich da mal geäußert, so nach dem Motto, mit mir hat eigentlich keiner groß geredet, aber das scheint ausgeräumt zu sein, ne?
Ja, und das ist natürlich auch eine Sache. Der Kevin Müller ist da mehr als nur ein Torwart. Das ist ein Local Hero. Wir hatten es vorher von Frank Schmidt. Ja, auch ein Frank Schmidt muss solche Entscheidungen treffen, sonst hältst du Heidenheim nicht oben. Also damit meine ich, dass sozusagen die Leistungen oder die Heldentaten der Vergangenheit, die der Kevin Müller sicherlich auf seiner Habenseite verbuchen kann, dass die dann auch mal relativ schnell eben nichts mehr wert sind und dann der andere kommt. Ja, Das ist Profifußball und sowas. Das geht natürlich auch an Frank Schmidt. Bei allen positiven Charakterzügen geht es natürlich auch an dem nicht vorbei. Da muss auch der knallhart sein.
Ja, du siehst halt daran, dass Heidenheim mittlerweile auch ein Bundesligist ist, wie die anderen auch. Familiäres Image hin oder her. Da geht's dann um Konkurrenz, um Leistung. Wird dann auch der jemand mal vor die Nase verpflichtet. Im letzten Winter haben sie den Ziv Zivadze vom KSC geholt, als sie als sie unten drin hingen. Das ist einer von 18 Bundesligisten, wo ähnliche Mechanismen gelten und greifen.
Ziv Zivadze wäre eigentlich auch so ein Kandidat gewesen für diese Kategorie, spielt aber keine Rolle, David, weil rot gesperrt. Das heißt, der wird dem VfB schon mal nicht gefährlich werden am Sonntag, aber dafür vielleicht ein anderer.
Ja, ich habe den Mikkel Kaufmann mir herausgesucht. Kleine Klammer drum, Frank Schmidt auf der PK gesagt, ist ein bisschen angeschlagen, klang aber zuversichtlich, dass es was werden könnte auf Sonntag, wenn der spielt, auf den müssen sie aufpassen. Ist letztes Wochenende so mit der beste Mann gewesen, hat Augsburg nie in den Griff gekriegt, ist immer wieder ein Stück weit auf dem Flügel ausgewichen vom Sturmzentrum. Ein Tor selber gemacht, mit einem wirklich starken ersten Kontakt auf den ersten Pfosten eingelaufen, den muss man echt nicht machen. Und das zweite Tor vorbereitet. Wenn der spielt, den muss der in den Griff kriegen und am besten schon bei der Ballannahme stoppen.
Ja, da wird auf jeden Fall eine Aufgabe zukommen auf die Spieler, die da am Sonntag auf dem Platz stehen werden. Wer auch immer es sein wird, da wird sicher auch wieder ein bisschen rotiert werden beim VfB. Ich habe mir einen Spieler rausgesucht, der für mich so ein bisschen den 1. FC Heidenheim personifiziert. Und das ist Jan Schöppner. Das ist schon... No offense, aber schon der Name klingt recht durchschnittlich, ja. Aber durchschnittlich ist Jan Schöppner überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, er ist ein sehr, sehr herausragender Verteidiger beim 1. FC Heidenheim und hat dem VfB auch schon wehgetan. Unter anderem, ich erinnere mich an dieses eine Herbstspiel, als das Laub von den Bäumen fiel und es geregnet und gestürmt hat an einem Sonntagabend und der VfB hat da verloren beim 1. FC Heidenheim. 2-0, da übrigens auch eine verschossene Elfmeter von Silas zwischendrin. Tim Kleindienst hat in der 90. mit einem Schuss irgendwie aus 50 Metern den Deckel drauf gemacht. Das erste Tor allerdings an dem Abend, das schoss Jan Schöppner nach einer Ecke per Kopf. Und weiß es also, wie es ist, A, gegen den VfB zu treffen, weiß aber auch vor allem, wie es ist, gegen den VfB zu verteidigen. Und ich glaube, Jan Schöppner, und das ist so ein bisschen das, was vielleicht ihn und den 1. FC Heidenheim auszeichnet, meine These, wir werden es auch da wahrscheinlich nie erfahren, aber wenn Jan Schöppner beim Bäcker neben dir steht und sich irgendwie drei Brezeln holt, weiß ich nicht, ob ihn so viele direkt als Bundesligaspieler erkennen würden. Aber er ist es und er macht das schon sehr, sehr konstant, ist absolut gesetzt hinten. Und das zeigt eigentlich, finde ich, wie der 1. FC Heidenheim funktioniert. Du hast ein Kollektiv, du hast auch immer wieder natürlich ein paar Abgänge. Also klar, mit Tim Kleindienst und Jan-Niklas Beste, das ist schon ein bisschen länger her, das waren so die großen Stars nach dem Aufstieg, die hast du weggegeben. Trotzdem hast du dich irgendwie drin gehalten. Und Jan Schöppner ist so einer, der wirklich hinten den Laden zusammenhält und immer wieder dann aber auch gerade bei Standards den Weg nach vorne sucht. Da muss man absolut aufpassen und da ist der VfB wirklich gewappnet und wer denkt, irgendwie Heidenheim unterschätzen zu müssen, dann schaue man sich bitte einfach nochmal die Marktwerte an. Das FC Basel und das VfB, da war ein noch größerer Unterschied und der FC Basel war der Außenseiter und hat das Ding aber zu Hause gezogen und das ist vielleicht, David, der kleine Unterschied oder vielleicht auch der große Unterschied, dass der VfB dieses Spiel nicht auf der Ostalb bestreiten muss, sondern zu Hause mal wieder.
Ja, ist ausverkauft. Die 60.000 spielen natürlich eine Rolle, wird einen Push geben. Wir haben jetzt viel vor Heidenheim gewarnt, auch zu Recht gewarnt, wie ich finde. Muss aber auch sagen, VfB hat natürlich auch gerade vor eigenem Publikum die klare Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn die ihre Leistung auf den Platz kriegen, dann ist der VfB in diesem Spiel der Favorit, da muss man nicht drum rumreden.
Heiko, was sind deine Schlüssel zum Sieg aus VfB-Sicht am Sonntag?
Ja, einfach, es ist einfach so ein Allgemeinplatz, aber einfach mehr Griffigkeit. Da muss jeder einfach persönlich sich mal überlegen von denen, die da agiert haben im Joggeli, wo er noch eine Schippe draufnehmen kann. Und wer mir auch ein bisschen gefehlt hat, also ist der Bilal El-Kanous, der ist natürlich ein außergewöhnlicher Spieler, den die da verpflichtet haben. Also wir hatten ja das große Glück, dann einen sehr schönen Platz zu haben auf der Tribüne. Da konnte ich dem zuschauen, wie der da seine Jonglageübungen gemacht hat. Also das habe ich zuletzt bei Diego Maradona 1900, wann war es? 88 oder 89?
Vor dem UEFA-Cup-Finale.
Ja, im Neckarstadion gesehen. Also dein Spaß beiseite. Wir haben hier keinen zweiten Maradona. Wir bleiben alle auf dem Teppich. Aber also was der Mann am Ball macht, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, wir hatten das, glaube ich, letzte Saison mal gegen Union Berlin gesagt, was gegen so kompakte Mannschaften wichtig ist, aus meiner Sicht, ist, dass du das Tor auf unterschiedliche Weisen bedrohst. Also dass du nicht nur Strategie A hast, sondern dass du denen auf ganz vielen Wegen Stress machst, dass deine Standards gefährlich sind, dass du über Flanken kommst, wenn sie tief stehen, dass du aber auch flach durchs Zentrum kommst und dann irgendwann so viel Druck aufbaust, dass das Ding irgendwann fällt.
Man merkt, dass der David mal Trainer war.
Absolut. Vielleicht kann uns David dann auch sagen, wen er so in der Startelf des VfB vermutet oder welche Rotation es geben könnte. Was siehst du, David? Was erwartest du da möglicherweise? Schwer zu sagen in dieser Phase.
Ist schwierig, aber in den letzten Spielen gab es ja immer 5, 6 Wechsel. Ob es jetzt so viele sind, weiß ich nicht. Aber dass El-Kanous auf der 10 reinkommt, da bin ich mir relativ sicher. Alles andere ist für mich jetzt noch offen. Muss man auch gucken,
Karasor, wie sie jetzt die kommt auch wieder rein. Da glaubst du? Auch, ja.
Würde ich auch sagen, ja.
Aus dem Fenster, weil der Cema braucht eine Pause. Er hatte ja schon eine, aber jetzt braucht er halt nochmal eine. Nee, also da bin ich mir auch relativ sicher, dass Karasor wieder reinkommt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ähnlich sein könnte wie in Köln. Zumindest was die Grundzüge der Rotation angeht. Ich erwarte auch Joscha Wagnermann, ich erwarte auch Atakan Karasor, der übrigens in Köln, da hat man richtig gemerkt, noch wie ihm dieses Ding gegen Celta Vigo so ein bisschen wie ihn das noch ein bisschen beschäftigt hat, aber je mehr das Spiel seinen Lauf nahm in Köln, desto mehr hat auch er sich da reingefuchst und am Ende war er dann auch wieder sehr, sehr stabil. Ich glaube, dieses Spiel war für ihn ganz, ganz wichtig, um genau diesen Turnaround hinzukriegen und ich glaube, dass er am Sonntag den VfB als Kapitän aufs Spielfeld führen wird und ja, und dann wird es tatsächlich darauf ankommen, hast du einen guten Start, bleibst du, das ist wahrscheinlich das Elementarste, bleibst du zu Hause wieder ohne Gegentor, weil dann hast du mal einen Punkt sicher und die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, ist dann doch durchaus da. Und dann vielleicht auch dieser letzte Push vor der Länderspielpause. Ne? Es war jetzt anstrengend, es war viel, aber noch einmal Gas geben, am Sonntag Mund abputzen nach Basel, Heidenheim schlagen und dann ab in die Länderspielpause. Ich glaube, nur das kann eigentlich die Devise sein. Und dann natürlich auch mit den Fans, mit den 60.000, David hat es gesagt, im Rücken, ein schönes Ding zu haben, um dann einfach in die Pause zu gehen und dann in Ruhe 2 Wochen zu arbeiten, zumindest aus Sicht von Sebastian Hoeneß, mit denen, die dann da bleiben werden. Ne? Dann brauche ich Tipps von euch.
Der Mein VfB Kicktipp. Zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Ich lehne mich aus dem Fenster, 3-0 VfB.
Wird ein bisschen knapper, aber gibt, glaube ich, auch einen VfB-Sieg. Ich sage 2-0.
Das sage ich auch. 2-0 denke ich auch. Ich glaube, der VfB wird das Ergebnis aus Basel umdrehen. Und ich hoffe einfach auch, das wäre tatsächlich eine gute Geschichte. Gerade nachdem man zu Hause in der vergangenen Saison so eine richtige Delle hatte mit diesen ganzen Niederlagen in Folge, fände ich es ehrlich gesagt sehr, sehr schön, wenn man bis in diese Pause hinein zu Hause mit einer weißen Weste, und zwar in jeder Hinsicht, nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch was die Gegentore angeht, bleiben könnte. Also wenn man schafft, die Heidenheimer auf der Null zu halten, dann glaube ich, wäre das auf jeden Fall eine gute Sache. Wie sind denn eure Tipps da draußen? Lasst uns wissen. Auf kicktipp.de/meinVfB könnt ihr mitmachen. Wir hier und auch die Kollegen Mahler und Meisel, die heute nicht dabei sind, sind schlecht. So viel kann ich verraten. Ihr seid sicher besser. Das könnt ihr euch reinziehen. Wir packen euch auch den aktuellen Stand mal in unsere Insta-Kachel auf unserer Seite @meinVfB. Folgt uns da gerne auch überall. Und wenn ihr Anregungen und sonstige Infos, Lob, Kritik und sonstige Grußbotschaften habt, gerne per Mail an info@meinVfB. Und ihr erreicht uns natürlich auch auf allen anderen bekannten Kanälen. Lasst uns da gerne auch Sternchen, Daumen hoch und was es alles so gibt da. Da freuen wir uns wirklich sehr und hoffen, dass wir euch durch diese Woche einigermaßen bringen konnten. Die vorerst letzte jetzt englische Woche, weil in den nächsten 2 Wochen ist ja dann zumindest Länderspielpause. Da haben wir wieder podcastmäßig einen reguläreren Ablauf, bevor es dann irre wird. Also nach der Länderspielpause. Halleluja, da ist einiges geboten, unter anderem dann mit Istanbul.
Ja, zuerst auswärts in Wolfsburg, dann kommt, glaube ich, als nächstes Istanbul schon auswärts, gell? Dann Doppelpack gegen Mainz, Liga und Pokal, also ist ein volles Programm.
Heiko, wie ist dein Tagesplan jetzt noch? Ich meine, wir dürfen unseren Hörern verraten, wir haben heute am Freitag in aller Herrgottsfrühe aufgenommen. Frühstück steht jetzt für uns an, oder?
Ja, wir stürzen uns jetzt erstmal übers Buffet, ja. Also als erstes werde ich dich kurz vorm Orangen Saftautomaten wegrätschen.
Und da bin ich gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Ihr beiden, vielen Dank. Ansage von Herrn Hinrichsen. Sehr gut. Ihr beiden, ich glaube, es war trotz des schlechten Ergebnisses, trotz des 0-2, eine launige Runde. Wir hatten auch, muss man auch sagen, hier 2-3 schöne Tage in Inslingen. Ich glaube, Inka Bause würde sagen, im idyllischen Inslingen. An der Schweizer Grenze. Ich glaube, das war doch alles ganz cool und ich hoffe, dass wir euch da draußen einigermaßen mitnehmen konnten durch diese Woche. Heiko, vielen Dank.
Ja, super, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
David, danke dir.
Danke auch.
Und bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.